Für mich war Schule dieser 60er Jahre Brutalismusbau, in den ich um 8 Uhr morgens hin musste.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen beim zweiten Teil der kleinen Hörreihe über Kultur und Bildung. Teil 1 mit dem Titel »Das macht Schule« ist bereits im Podcast-Angebot des Tiroler Landestheaters Innsbruck verfügbar und sei Ihnen hiermit wärmstens ans Herz gelegt. Landesrätin Dr. Beate Palfrader spricht darin über die Bedeutung von Theater für unsere Schulen. Mein Name ist Christoph Deigl, ich bin Theaterpädagoge am Tiroler Landestheater Innsbruck. Heute wenden wir uns der Frage zu, wie wir unser Bildungssystem fit für die Zukunft machen können. Ich spreche dazu mit Marina Weißband. Frau Weißband ist studierte Diplompsychologin mit der Spezialisierung Erlebnispädagogik, engagiert sich in einer Vielzahl von politischen und gesellschaftlichen Bereichen, hat im Jänner 2021 zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag eine sehr beachtenswerte Rede gehalten, ist als bildende Künstlerin aktiv und leitet das Beteiligungsprojekt Aula für Schulen, das mit Unterstützung der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung entstand. Vor einigen Monaten war Marina Weißband Gast in einer Fernseh-Talkshow und hat dort mit so viel Herz und Kompetenz über Bildungsthemen gesprochen, dass ich sie daraufhin spontan kontaktiert und als Interviewpartnerin für diesen Podcast eingeladen habe. Sie ist uns per Zoom zugeschaltet, leider mit etwas eingeschränkter und schwankender Tonqualität. Frau Weißband, herzlich willkommen und gleich zum Einstieg auch an Sie die Frage, die ich in der vorigen Episode bereits unseren Hörerinnen und Hörern sowie der Tiroler Landesrätin Dr. Palfrader gestellt habe. Hatten Sie eine glückliche Schulzeit?
Hi, schönen guten Tag. Nein, ich hatte keine glückliche Schulzeit. Ich habe sehr, sehr viel Schule geschwänzt. Ich hatte sowohl auf sozialer Ebene Probleme, ich hatte eine sehr ungünstige Klassenkonstellation mit nur 8 Mädchen und 26 Jungs. Und das Tempo der Schule war auch nicht so ganz meins. Also ich habe tatsächlich sehr viel Schule geschwänzt, um die Wikipedia lesen zu können, die damals neu aufgekommen war, und selber zu lernen. Und daran hatte ich sehr viel mehr Spaß.
Sie haben studiert, also es ist dann doch noch zu einem guten Ende gekommen.
Es ist zu einem guten Ende gekommen. Ich hatte auch übrigens immer gute Noten, aber das sagt ja nicht so viel aus. Wir wissen ja jetzt auch, dass Noten nicht unbedingt ein gutes Instrument sind, um Leistung zu messen. Viele Jugendliche, die fantastisch klug sind und auch sehr fähig, kriegen schlechte Noten. Und manche kriegen gute Noten einfach nur, weil sie gut auswendig lernen können. Und das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel von Leistungserhebung, sondern wir wollen ja eigentlich ein Instrument, das beurteilt, schafft denn der Schüler tatsächlich das zu lernen, was er lernen soll? Also zum Beispiel, wir sagen heute, Schule muss unter anderem die berühmten 4K unterrichten, also Kommunikation, Kollaboration, Zusammenarbeit, Kreativität und kritisches Denken. Das Problem ist aber, wenn ich Kommunikation und Zusammenarbeit in der Prüfung mache, dann ist das ein Betrugsversuch, dann kriege ich eine 6. Und das zeigt im Prinzip, dass unser Prüfungs- und Benotungssystem gar nicht mal so gut ist, sowas wie zeitgemäße Bildung, gelingende Bildung überhaupt zu erfassen.
Ja, da sind wir schon mitten im Thema. Sie haben im Prinzip schon meine nächste Frage vorweggenommen. Was so denn die für das Kochrezept gute Schule, was dann so die Zutaten sind? Lassen Sie uns kurz über gute Schule reden. Natürlich als Theaterpädagoge interessiert mich dann die Verbindung zwischen Kultur und Theater und Schule und Bildung. Aber das Thema ist unheimlich spannend. Ich fand es vorhin auch total interessant, dass Sie sagen, Sie waren eigentlich ganz gut in der Schule. Also der Schulerfolg, wenn man ihn jetzt so eng definiert, der war da, aber Sie waren unglücklich. Also Sie haben Schule nicht gemocht. Und das ist doch eigentlich ein Wahnsinn.
Das stimmt. Und ich glaube, Schule zu mögen ist auf jeden Fall das eine. Das heißt, die Fähigkeit zu haben oder auch die Möglichkeit zu haben, Schule zum eigenen Ort zu machen. Weil für mich war Schule dieser 60er Jahre Brutalismusbau, in den ich um 8 Uhr morgens hin musste. Und dann musste ich 45 Minuten Mathe lernen, auch wenn ich eigentlich noch am Schlafen war. Und dann musste ich umschalten und 45 Minuten Deutsch lernen. Und dann musste ich in Geschichte irgendwelche Jahreszahlen auswendig lernen, obwohl mir damals schon klar war, dass ich sie doch einfach nachschauen kann. Aber wir wurden auch abgefragt danach. Es war alles in allem ein Ort von sehr viel Zwang, und von sehr wenig Eigenmotivation. Das war also das eine. Und das zweite ist, dass ich mir im Moment eben viele Gedanken darüber mache, wie muss Schule aussehen, um uns vorzubereiten, um die Jugendlichen von heute vorzubereiten auf die Zukunft, die uns noch schleierhaft ist, ehrlich gesagt. Wie müssen wir Jugendliche auf Berufe vorbereiten, die es noch überhaupt nicht gibt? Also was müssen sie lernen? Und die Hauptantwort für mich ist, und da kommt dann bald auch das Theater ins Spiel, sie müssen handeln lernen. Also sie müssen nicht einfach nur lernen, wie sie Lösungswege eintrainieren und anwenden. Das ist ja im Prinzip, was wir lernen, wenn wir zum Beispiel schriftlich dividieren lernen. Ja, dann lernen wir, das ist ein Lösungsweg für ein Problem. Und sobald du identifiziert hast, dass du dieses Problem vor dir hast, kannst du dieses Lösungsschema anwenden. Und dann kriegst du eine Eins. Und dann ist die Schule ja schon zufrieden. Das ist aber überhaupt nicht, was wir lernen müssen. Denn Lösungswege anwenden werden Maschinen in Zukunft. Ja, das wird immer weiter automatisiert. Die Tätigkeiten, die darauf basieren, fallen zunehmend weg. Was wir Menschen tun müssen, ist kreativ erstmal Probleme identifizieren. Es ist Lösungen für Probleme zu erfinden. Es ist Prozesse zu gestalten. Und es ist ganz zentral sämtliche soziale Tätigkeiten. Also Pflege, Fürsorge, Beistand, all das, das werden Maschinen nicht übernehmen können. Das heißt, das sind die Fähigkeiten, die wir in der Schule lernen müssen. Und für das Handeln lernen, also für das sich selbst Ziele setzen, Dinge identifizieren, ist es unglaublich wichtig, nicht nur zu wissen, was will ich denn erreichen. Um das zu wissen, muss ich nämlich erstmal wissen, wer bin ich überhaupt? In was für einer Gesellschaft lebe ich? In was für einer Gesellschaft will ich leben? Und dann kann man lernen, wie komme ich dahin?
Darf ich kurz, weil natürlich das Stichwort Kreativität, da schrei ich natürlich sofort begeistert, hallo. Aber das deckt sich genau mit unserem Ansatz in der Theaterpädagogik, also dass Kreativität eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit ist. Und die, wenn ich die übermusische kreative Angebote in die Schule bringe, das auf ganz vielen Ebenen etwas bringt.
Wobei das natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr so ist. Also wenn wir über irgendwie Bildung der Zukunft reden, gerade so im FDP-Entwurf dessen, also so dieser neoliberale Entwurf, was müssen Arbeitskräfte von morgen können, sind wir in einer sehr, sehr starken Förderung der MINT-Fächer. Was, ich meine, super ist. Ich stehe total auf Naturwissenschaften, ich bin selber ein Nerd, aber das ist nicht der Raum, in dem wir Kreativität lernen, das ist vor allem nicht der Raum, in dem wir über uns selbst lernen. Und das ist eigentlich das, wofür ich das Theater am allermeisten schätze. Das ist nicht nur der Input für die Kreativität. Bitte widersprechen Sie mir, wenn ich irgendwelchen Quatsch erzähle, aber das Wesentliche an Theaterpädagogik für mich, ich habe selber am Laientheater gespielt viele Jahre, ist eigentlich, dass ich erkunden kann, wer ich bin und was eigentlich meine Werte sind. Und dieser Raum für Persönlichkeitsentwicklung, wo ist der an der Regelschule?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch so sich in seiner Individualität abgeholt zu fühlen. Also das ist sowieso unser Ansatz, dass wir die jeden Menschen da suchen und finden, wo sie gerade sind und ihnen die Entfaltungsmöglichkeit geben in dem Rahmen, wie sie sind. Also wir zwingen in der Theaterpädagogik niemand irgendwas zu tun. Also ein Workshop ist einer der wenigen Räume, wo man auch mal sagen kann, oh, das ist mir jetzt zu viel, das möchte ich jetzt nicht machen. Und das ist überhaupt kein Problem. Also wenn jetzt meinetwegen eine Schülerin sagt, jetzt eine Improvisationsszene zu spielen, das traue ich mich nicht, dann darf sie das. Und dafür kann man sie dann anders einbauen, kann dann sagen zum Beispiel, wie liest du denn gerade die Körpersprache von den beiden, die da gerade spielen? Was siehst du da? Und sie darüber. Also man findet was, um die Menschen in ihrer, in dem, wo sie stehen, abzuholen.
Und das ist genau der interessante Punkt. Wenn jemand sagt, ich habe hier eine Grenze, ich möchte das nicht, und wenn wir das zulassen, dann ist das ja auch etwas, das der Mensch über sich selbst lernt, nämlich, wo sind meine Grenzen? Und ich weiß
Absolut.
noch, zumindest in meinem Sportunterricht war das kein Ding. Wenn ich gesagt habe, ich habe da eine Grenze, dann hat mein Sportlehrer gesagt, ja, mach weiter, weil ich musste. Das ist halt diese Zwangssituation. Und erst wenn wir den Zwang rausnehmen, können wir wirklich anfangen, über uns selbst zu lernen. Und ich finde, ich weiß nicht, mir kommt in dieser ganzen Zukunftsdebatte, in dieser ganzen, wie werden wir lernen, wie werden wir arbeiten, kommt mir der ganze Aspekt, dass wir, wenn wir immer mächtiger werden als Menschen, durch Digitalisierung, durch Automatisierung, dass es immer zentraler wird, dass wir uns selbst erstmal kennen. Denn wenn wir uns nicht kennen, sind wir nicht handlungsfähig, weil ich weiß ja gar nicht, was ich handeln will, wenn ich überhaupt nicht weiß, was meine Werte sind. Aber wenn ich nicht weiß, was ich handeln will in einer digitalisierten Zukunft, dann beherrsche ich die Digitalisierung nicht, sondern dann beherrscht sie mich.
Genau.
Jetzt schon im Moment sind alle Apps in unserem Handy im Prinzip oder ganz, ganz viele sind ja kommerziell. Das heißt, sie verkaufen unsere Aufmerksamkeit an Werbetreibende. Das heißt, sie möchten, dass wir möglichst lange gebannt hingucken. Sie möchten unser Engagement, sie möchten unsere Reaktionen. Und es ist sehr, sehr leicht, sich davon treiben zu lassen. Und das würde letztlich sagen, Digitalisierung, das ist etwas, das uns ohnmächtig und unmündig macht, weil es uns in dieses, ja, beinahe Suchtverhalten treibt, ne? Man kann es auch andersrum sehen. Man kann auch sehen, Digitalisierung ist etwas, das uns unfassbar ermächtigt, indem es uns hilft, für unsere Werte einzustehen und mit anderen Menschen uns zu vernetzen, zu kämpfen, uns zu informieren. Wir könnten die demokratischste Generation aller Zeiten sein. Aber dafür müssten wir ja erstmal wissen, was unsere Werte sind. Und die Frage, die ich immer wieder stelle im Schulkontext, ist: Wo ist an eurer Schule der Ort, wo ich als Jugendliche das erkunden kann? Wo kann ich erkunden, wer ich bin?
Ja, und vor allem auch noch ein weiterer Aspekt, so die Identifikation mit dieser Schule. Also so wie Sie es vorher beschrieben haben über Ihre eigene Schulzeit, war das überhaupt kein Ort der Identifikation, meine Schule, sondern es war der Ort, wo man halt hin musste, der hässliche Kasten. Und alles, was eine Schule als Lebensraum drumherum bietet, da ist natürlich Kunst und Kultur ein Teil davon, aber natürlich nicht das allein einzige Allheilmittel. Da müssen ganz viele andere Dinge auch noch passieren. Das kann auch der Sport sein, das können andere Aktivitäten sein. Aber dass Schülerinnen und Schüler diesen Raum, Lebensraum Schule als ihres erleben, da passieren auch schöne Dinge und da passieren Dinge, mit denen ich mich identifizieren kann.
Und wie erreichen Sie, dass Schülerinnen und Schüler diesen Raum als ihres erleben?
Naja, indem sie partizipieren. Also Theaterpädagogik ist immer partizipativ. Also ich komme nicht mit irgendeinem fertigen Stück und sage so, das wird jetzt gemacht, sondern es ist viel besser, die Methode, das gemeinsam zu entwickeln. Und das ist die Partizipation. Das heißt, es ist immer auch euer Ding, wenn ich mit jungen Menschen arbeite. Also sie nehmen sich das selber, sie gestalten mit. Und können nachher sagen, ja, das ist was, was wir alle und was ich mit kreiert habe.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, weil ich möchte mal ein Beispiel auch erzählen aus meiner Praxis. Ich habe das Schülerbeteiligungsprojekt Aula. Aula ist im Prinzip ein Beteiligungskonzept für jede Form von weiterführender Schule. Und es besteht aus einer Online-Plattform, wo Jugendliche draufgehen können, jederzeit von jedem Gerät und eigene Ideen rund um die Schule einstellen, diskutieren und abstimmen können. Dann hat es noch didaktische Begleitmaterialien, damit man diesen Prozess im Unterricht auch reflektieren kann. Dabei lernt man dann auch demokratische Fähigkeiten, aber auch Medienkompetenz. Und es gibt einen Vertrag. Und dieser Vertrag wird mit der Schulkonferenz geschlossen, also mit dem höchsten Gremium. Und das verpflichtet sich freiwillig, alle Ideen mitzutragen, die die SchülerInnen per Aula beschließen. Mit bestimmten Grenzen, aber auch mit bestimmten expliziten Freiheiten. Und ich habe dieses Projekt, ich mache das seit 2014 und ich habe es ab 2016 an konkreten Pilotschulen eingesetzt. Und eine dieser Schulen hatte ein massives Salafismusproblem. Also sie lag in einem Brennpunkt und die meisten SchülerInnen waren muslimisch. Einer der Schüler war im Kampf für den IS in Syrien gestorben. Und insgesamt war dort die muslimische Identität und die Familienidentität standen sehr im Mittelpunkt, was uns auch die Schülerinnen berichtet hatten. Und dieses Projekt lief dort eine ganze Weile, bevor es anfing, Früchte zu tragen. Also das erste Jahr passierte fast gar nichts. Aber im zweiten Jahr haben sich zwei Mädchen richtig engagiert und die haben eine Idee eingeführt und die Idee hieß Tradition und die beinhaltete zwei Dinge. Erstens, wir haben einen Abiball. Es gab an dieser Schule nämlich vorher keinen Abiball. Und zweitens, wir machen ein Stufenfrühstück. Das heißt, wir frühstücken jeden Freitag gemeinsam mit der Stufe. Und wir haben nach 2 Jahren dieses Projekt evaluiert und dafür Interviews geführt. Und in diesen Interviews haben uns die SchülerInnen dieser Schule erzählt, ich habe mich vorher nur als Muslima gefühlt oder nur als Tochter, aber jetzt habe ich eine zusätzliche Identität gewonnen, nämlich ich bin Teil dieser Stufe. Und wodurch sind sie Teil dieser Stufe? Sie haben die Regeln dieser Stufe selbst gemacht. Sie haben ihre Hausordnung selbst gemacht, weil sie die Hausordnung tatsächlich ändern durften. Sie haben diese Rituale für sich eingeführt, die ihnen plötzlich eine zusätzliche Dimension der Identität geschenkt haben, zusätzlich zu ihrer anderen Identität. Und das ist, glaube ich, etwas, das sehr wertvoll ist und das wirklich nur entstehen kann, wenn man Partizipation zulässt, was ja nicht immer so leicht ist.
Natürlich nicht immer, aber ich glaube, dass diese Dinge Früchte tragen. Also Respekt geht ja immer in zwei Richtungen. Also das kann ich nicht nur einfordern, das muss ich auch geben als Schule. Also ich habe in meiner beruflichen Laufbahn auch schon sehr, 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 sehr viele Schulen gesehen, und viele normale, ein paar ganz, ganz grauenhafte und ein paar richtig, richtig tolle. Und das ist das, was mir immer wieder Mut gibt, denn also diese Konzepte, wie man Schule verbessern kann, wie man Schule richtig, richtig gut machen kann, die sind nicht theoretisch irgendwelche Ideen, humanistische Visionen, sondern das sind erprobte Konzepte, die nachgewiesenermaßen funktionieren. Also wir wissen eigentlich, wie man Schule gut oder besser machen kann. Und das ist einerseits die Hoffnung. Andererseits manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, eigentlich wissen wir, wie es geht. Aber das System ist halt oft eher träge, sagen wir es mal vorsichtig.
Wir wissen es halt leider seit vielen Jahrzehnten. Das ist das, was mich immer wieder dämpft, ist, ich habe in meinem Psychologiestudium schon von diesen Modellschulen aus den 80ern gelernt. Ich hatte Schwerpunkt pädagogische Psychologie. Und die Psychologen wissen alles. Die wissen perfekt, dass das, was wir an Schule machen, teilweise exakt kontraproduktiv für Lernen ist. Aber das zu ändern ist ein Prozess, der, glaube ich, mit der Erkenntnis gar nicht so viel zu tun hat. Denn erstens ist der Lehrerberuf der einzige Beruf, in dem ich, wenn ich schon das Studium anfange, 13 Jahre lang jeden Tag beobachtet habe, wie der Beruf ausgeübt wird. Das heißt, ich habe sehr feste Vorstellungen darüber, die gar nicht so leicht zu überwinden sind. Und das Zweite ist, dass wir tatsächlich hinter Schule natürlich ein mächtiges bürokratisches System stehen haben und bürokratische Systeme sind nur auf Selbsterhalt aus. Das können sie auch nur sein. Das heißt, es ist letzten Endes auch egal, wie gute Leute da in der Verwaltung arbeiten. So ein System ist immer sehr beständig gegen Veränderung. Und etwas, das ich auch beobachte, ist, wenn ich mit LehrerInnen über Partizipation spreche, über echte Partizipation, dann spreche ich mit ihnen ja auch darüber, dass sie Macht abgeben. auch SchulleiterInnen und so weiter betrifft das.
Genau.
Jetzt habe ich Personen in einem sehr stressigen Beruf, die sich sowieso so ein bisschen von Tag zu Tag über Wasser halten müssen, was objektiv so ist. Der Lehrerberuf ist sehr anspruchsvoll. Denen ich sage, jetzt öffne dich doch mal dem Unbekannten. Jetzt gib doch etwas von deiner Autorität auf. Und längst nicht bei allen, also ganz, ganz viele sind dem wirklich sehr aufgeschlossen und machen das sowieso auch schon seit einer Weile. Aber viele haben natürlich auch extreme Bedenken. Da wollte ich mal fragen, haben Sie für sich Umgang gefunden? Haben Sie gute Rezepte gefunden, wie man mit diesen Bedenken arbeitet?
Natürlich durch Überzeugungsarbeit, also durch persönlichen Kontakt und durch die Beispiele, durch die guten Beispiele. Also wenn wir haben vor 3, 4 Jahren ein Projekt gemacht an einer Hauptschule in Innsbruck, eher auch aus einem schwierigen Viertel, und mit einer Gruppe, die dann sich für dieses Theaterprojekt entscheiden konnten. Und es waren junge Menschen, die, glaube ich, vorher nie was Großes am Hut hatten mit Theater. Wir hatten einen Hip-Hopper dabei als Tanzchoreografen, wir hatten einen Musiker dabei und wir haben einen Schauspielteil dazu gemacht und die haben das bei uns in den Kammerspielen aufgeführt. Und es hat so viel bewegt in diesen jungen Menschen, und die dann am Schluss so begeistert dabei waren und hinterher kamen, können wir es nächstes Jahr wieder machen. Und das hat natürlich in der Schule dann wieder auch wieder Türen geöffnet und überzeugt, dass sowas funktioniert.
Praktische Beispiele und einfach vorangehen und zeigen, dass es geht, das ist auf jeden Fall total sinnvoll. Ich habe auch immer wieder dieses, da gibt es dann Erfahrungen an anderen Schulen und wie ist das?
Und was zum Beispiel, Entschuldigung, was aus vielen, vielen Jahren Schulworkshops, das Feedback, was von Lehrerinnen und Lehrern kommt, was am regelmäßigsten und am häufigsten kommt nach Workshops in einer Schulklasse, ist: den Schüler X, die Schülerin Y, die habe ich ja noch nie so gesehen. Der oder die ist ja völlig aus sich rausgegangen oder war ja auf einmal total witzig und kreativ, und sonst im Unterricht macht die Person nie den Mund auf. Und das höre ich so oft, also dass es zeigt, dass dieser frische Wind oder das Neue, was dann von außen in die Schule kommt, dass das so viel freisetzt und auf einmal wieder eingefahrene Bahnen aufbricht und auf einmal kommt wieder aus Menschen, aus Schülerinnen und Schülern wieder ein ganz neuer Aspekt, den sie bis jetzt nie zeigen konnten. Und das ist auch immer ein sehr großer Aha-Effekt.
Das stimmt. Ich glaube, es ist tatsächlich, also was in der Überzeugungsarbeit am wichtigsten zu betonen ist, es ist am Ende des Tages halt auch eine Arbeitserleichterung für dich. Es wird leichter, auch wenn du vordergründig erstmal Autorität abgibst, wird es ja sehr viel leichter für dich, eine Klasse zu, in Anführungszeichen, kontrollieren, die freiwillig aus eigener Motivation heraus, aus eigener Begeisterung heraus agiert, weil sie sich als Macher dieser Schule fühlt, als wenn du lauter Jugendliche vor dir hast, die im Prinzip nur schlafen oder nach Hause oder auf dem Handy spielen wollen. Und ich glaube, das ist einer der großen Aspekte. Aber es ist tatsächlich viel Beziehungsarbeit mit den Verantwortlichen.
Absolut. Es ist nicht leicht. Es braucht ganz viel Input. Es braucht Zeit, es braucht Energie, um in den Kontakt zu gehen. Also die Schulen, die ich kenne, die wirklich fantastisch sind, also eine meiner Lieblingsschulen in Friedrichshafen am Bodensee, die stecken da ganz viel Arbeit rein und die gehen in Kontakt. Die machen unheimlich viel. Die haben 2 komplett ausgestattete Theater an dieser Schule und eine Buchdruckerei und rauf und runter und ich weiß nicht, wie viele Freizeitangebote. Und da geht aber keine Lehrkraft vor 16, 17 Uhr raus. Und das ist natürlich auch nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Aber es trägt Früchte. Also das, was sie da an Energie investieren, kommt auf jeden Fall zurück. Also diese Schule ist vor 10, 12 Jahren, ist sie mal in den Weihnachtsferien abgebrannt, hat sich eine Weihnachtsdeko entzündet. Und es war nicht Hurra, die Schule brennt, sondern in den Weihnachtsferien, am Tag danach noch, als es in den Nachrichten kam, waren 100 Schüler und Schülerinnen standen vor dieser Schule, vor den Kohlentrümmern und haben gesagt, können wir helfen. Und das ist der Beweis, also dass wenn man diese Arbeit reinsteckt, kriegt man es zigfach zurück.
Ich glaube auch, dass es eine große Investition ist. Aber das Problem ist, bei Unternehmen, die keine guten Investitionen oder nicht ausreichend Investitionen tätigen, ne, da kommt ein Unternehmensberater und sagt, aha, passen Sie auf, wenn Sie hier ein bisschen in Mitarbeiterzufriedenheit investieren, dann haben Sie so und so viel weniger Krankentage. Das wäre ja mein alternativer Berufsweg gewesen, den ich nicht einschlagen wollte, Unternehmenspsychologin. Aber da kommt ein Unternehmensberater und kann sowas sagen und dann investiert das Unternehmen klüger, die knappen Ressourcen, die überall knapp sind, und dann läuft der Laden. Und was es zumindest in Deutschland wirklich praktisch gar nicht gibt oder nicht verbreitet, ist sowas wie Organisationsberater für die Schule. Also es gibt Schulberater, ja, aber das ist eher nicht ein Massenphänomen, dass man sagen würde, jede Schule arbeitet regelmäßig mit einem Schulberater zusammen. Was ich extrem schwierig finde, gerade in einer Zeit des Umbruchs, in der Schulen gerade stecken. Aber es gibt so wenig Personal, das die Ruhe hat und die Distanz hat, mal Prozesse an der Schule zu analysieren und anzugehen. Und eben diese Tätigkeit, die ich jetzt im Prinzip hauptberuflich ausübe, zu machen. Denn mein Ding ist ja nicht, dass ich rumlaufe und diese Software an Schulen installiere. Das ist wirklich der einfachste Teil meines Jobs, sondern der wesentliche Teil meiner Arbeit ist, mit den Beteiligten zu sprechen und sie zu ermutigen und sie zu befähigen und mir ihre Bedenken, mir ihre Schwierigkeiten anzuhören, passende Lösungen für sie zu entwickeln. Wie kriegen wir das zeitlich hin? Wie kriegen wir das räumlich hin? Wie kriegen wir das kulturell hin? Auch dieses Vertrauen zwischen Schülern und Lehrern zu etablieren.
Das klingt mehr als sinnvoll, ne? Eigentlich interessant, dass wir es für die Unternehmenswelt machen, aber für den riesen Bildungssektor, der auch wahnsinnig wichtig ist, der unsere Zukunft prägt, zukünftige Generationen prägt, gibt es diesen Job noch nicht. Das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, ja.
Mal wenn Ressourcen verschwendet werden in der Schule, dann gehen da teilweise Leben dran kaputt. Ja, wenn der Mathelehrer mit einem Burnout einfach überhaupt keinen Bock mehr hat und 27 Schüler dazu bringt, Mathe zu hassen, was ist denn der volkswirtschaftliche Schaden davon allein?
Ja, vielleicht noch, also ohne zu sehr ins Negative zu gehen, aber weil wir über ganz viel jetzt über konstruktiv über gute Schule geredet haben, aber vielleicht trotzdem kurz das Umdrehen und zu schauen, welchen jetzt aus Ihrer Sicht als Pädagogik und psychologische Sicht, welchen Schaden die schlechte Schule anrichtet. Also wir sehen es, ohne jetzt in die Corona-Debatte einzusteigen jetzt, aber so eine Krise wie aktuell ist ja immer ein Brennglas, in dem ich die Stolpersteine deutlicher sehe. Und wir haben jetzt eine Phase hinter uns, in der gerade im sozialen, zwischenmenschlichen Bereich Schule mit vielen Einschränkungen zu kämpfen hat. Also was macht das mit jungen Menschen?
Ich meine offensichtlich nichts Gutes. Bildung ist Beziehungsarbeit immer. Deswegen wird sie auch immer, egal wie sehr wir sie digitalisieren, sie wird immer in Präsenz in einer Form stattfinden. Und sie wird immer den Lehrer als Bezugsperson brauchen. Einfach weil Menschen über Beziehungen lernen und daran wird sich auch in nächster Zukunft nichts ändern, solange unser Gehirn sich nicht evolutionär weiterentwickelt. Aber das, was jetzt unter Notfall-Distanzunterricht läuft, ist ja nicht das, was wir Digitalos als gute digitale Bildung bezeichnen würden. Und das ist für mich erstmal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Gute digitalisierte Bildung braucht nicht mal notwendigerweise digitale Endgeräte. Sondern es ist Bildung, die in einer Kultur der Digitalität stattfindet. Und Kultur der Digitalität bedeutet erstmal, ich produziere nichts super Fertiges in Stein gemeißeltes und dann vermittle ich das, wie bei der Buchdruckkultur. Also da würde ich zum Beispiel als Lehrer meticulös meinen Unterricht vorbereiten und alle Antworten auf alle potenziellen Fragen hoffentlich wissen und ich würde genau wissen, wie die Stunde verläuft, wo sie hinläuft und so weiter. In einer Kultur der Digitalität werde ich erstmal etwas Halbfertiges rausgeben, meinen ersten Gedanken. Und dann werde ich gucken, was mit diesem Gedanken im Klassenraum passiert. Und dann werde ich meinen Unterricht daran anpassen, was da passiert. Ich bin also agiler und ich lerne auf Unbekanntes zu reagieren und ich lerne mit Unwissen umzugehen und eigene Wissenslücken dann aktiv während des Unterrichts zu füllen. Und wenn wir es recht bedenken, ist das nichts anderes als das, was wir in einer digitalisierten Welt täglich tun müssen. Das heißt, ich lerne im Prinzip Skills, die ich dann für den Rest meines Lebens brauche. Das ist die Kultur der Digitalität. Und das Interessante am Theater ist jetzt, dass Ihnen sehr wahrscheinlich dieses, ich gebe mal was Halbfertiges hinein und dann reagiere ich darauf, zumindest aus dem Improvisationstheater bekannt vorkommt. Weil
Ja,
das ist ja
absolut,
genau,
absolut.
ne, das ist ja genau, was die Theater ist, ist dieses Agieren und Reagieren. Und ich glaube, dass auch dafür die Theaterpädagogik einfach so zentral ist, weil sie schon von Hause aus in einer Kultur der Digitalität funktioniert. Und zwar vernetztes Halbwissen, das sich zu einem ganzen Schlüssigen formt und entwickelt.
Und natürlich der Prozess immer im Vordergrund steht. Also es geht nicht jetzt wie im Theater an sich nur um das Ergebnis auf der Bühne, sondern in der Theaterpädagogik geht es immer mindestens genauso um den Prozess, um das, was da passiert zwischen diesen Menschen. Und das ist ein offener Prozess, das muss ein offener Prozess sein. Ich kann nicht vorher sagen, das muss jetzt da rauskommen oder das muss passieren, sondern ich muss offen da reingehen und dann entsteht das gemeinsam. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, auch was Sie vorhin gesagt haben über Kontakt und Bildung und das Gegenüber, die Beziehung. Auch das ist ja genau das, was für Theater gilt. Unser Medium Theater ist ja per se ein Live-Medium, unwiederholbar, das Momente schafft und das Beziehung schafft, immer zwischen Bühne und Publikum. Und natürlich auch in der kreativen, kulturellen Arbeit mit jungen Menschen immer Beziehung schafft.
Ich möchte das unbedingt noch ergänzen um eine Sache. Wenn wir über Bildung als Beziehungsarbeit sprechen, sprechen wir ganz häufig über die Schüler-Lehrer-Beziehung. Es gibt aber noch ein zweites Element, das hier mindestens genauso wichtig ist, und das ist die Schüler-Schüler-Beziehung. Und das ist das, was in meiner Jugend absolut verkorkst war, weil wir hatten keine Beziehungen zueinander, weil wir halt meistens im Frontalunterricht saßen oder Gruppenarbeiten gemacht haben mit den zwei Leuten, mit denen wir eh zurechtkamen. Und niemand sonst hat irgendwie darauf geachtet, in was für einer Beziehung wir untereinander stehen. Aber SchülerInnen lernen am allerbesten, wenn sie lehren. Und ich würde sehr viel lieber mehr von meinen MitschülerInnen lernen, was die erarbeitet haben, was für Gedanken die sich gemacht haben. Und dafür muss ich in eine Beziehung mit ihnen treten. Und auch hier wieder ist sowas wie Theaterpädagogik, also das gemeinsame Erkunden voneinander, ein absolut zentrales Element.
Ja, und auch die gemeinsame Erfahrung, also gemeinsam Teil eines Prozesses zu sein, gemeinsam an den Schwierigkeiten zu wachsen, gemeinsam Spaß zu haben, auch die Leichtigkeit, das Spielerische zu erleben, ja, damit, wie wir da am Anfang sind, damit durch diese Leichtigkeit und das Spielerische und das gemeinsame Erleben, die Sachen, die man sich nachher erzählen kann, weißt du noch damals, um dadurch wieder das zu erreichen, dass man dann eben doch auch morgens gerne dahin geht und sagt, da passiert eben was und da treffe ich tolle Leute und da passieren spannende Sachen und wir leben gemeinsam. Vielen Dank. Wenn ich so ein bisschen auf die Uhr schaue, kommen wir langsam zum Ende. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses unglaublich bereichernde und tiefgründige Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen und ganz, ganz viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Wenn Sie gerne weiter über Theaterpädagogik, gute Schule und Bildung für die Zukunft diskutieren möchten oder sich dafür interessieren, Theater an Ihre Schule zu bringen, freue ich mich über Ihre Nachricht. Auf unserer Homepage www.landestheater.at finden Sie Details zum theaterpädagogischen Angebot und alle Kontaktinformationen. Mehr über Marina Weißbands Beteiligungsprojekt für Schulen gibt es unter www.aula.de. Alles Gute und auf Wiederhören.